Hallo, Rebecca Piron hier. Vor der neuesten Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands hier noch ein Tipp in eigener Sache.
Das Klassentreffen mit rund 2500 Entscheidern aus den Städten und Gemeinden in ganz Deutschland findet in diesem Jahr am 27. und 28. August statt.
Dann öffnen nämlich wieder unsere Messehallen in Göttingen. 140 Aussteller aus 39 Branchen sind dabei in der futuristischen Lokhalle Göttingen.
Der Eintritt zum Klassentreffen, der ist natürlich kostenfrei, aber Sie sollten schnell sein, denn wenn die Halle voll ist, ja, dann ist die Halle voll.
Anmelden jetzt unter www.messe-kommunal.de.
Wir sehen uns am 27. und 28. August beim Klassentreffen in Göttingen.
Energiewende klingt nach Berlin, passiert aber vor allem zwischen List auf Sylt und Oberstdorf im Allgäu. Heute bei uns in der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands die überfraktionelle Runde. Ein Klimamanager, ein Bürgermeister und ein Professor, der wie kaum ein anderer polarisiert. Was Kommunen wirklich leisten können und was nicht, jetzt im Teil 3 unserer Serie. Kurz vorher noch der Hinweis unseres Partners und der heutigen Ausgabe, der diesen Podcast möglich macht.
Gewalt gegen kommunale Beschäftigte ist Realität.
Ob im Amt, im Bus oder auf der Straße. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bietet Hilfe unter mensch.dgb.de oder direkt bei der Hilfe-Hotline 0800 116 0060.
Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer kleinen Energiesaga. In Runde 1 haben Rebecca Piron und ich schon unter Hochspannung diskutiert. Ja, wer zapft künftig den Strom direkt aus dem Sonnenhut und wer guckt weiter in die Röhre? Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Mrs. 8000 Ampere. Hallo Rebecca.
Hallo Christian. Ja, genau. In der letzten Runde war dann unser sachkundiger Einwohner bei uns im Podcast. Da haben wir rausgefunden, neben Bürokratie, Blackout und Bürgerprotesten sind es am Ende doch die Kommunen in Deutschland, die unsere Hidden Champions der Energiewende sind.
Ja, und heute wollen wir auch nicht lange fackeln, sondern energiegeladen weiter diskutieren. Mit dabei jemand, der nur 5 Kilometer von mir entfernt sitzt in seinem schönen Bürgermeisterbüro im noch schöneren Brandenburg, genauer in Oranienburg. Dort ist der Bürgermeister. Herzlich willkommen, Alexander Lisicke.
Ja, vielen Dank. Ja, es war eine schöne Einleitung. Ich möchte das unterstreichen.
Mit dabei außerdem der Klimaschutzmanager des Rhein-Hunsrück-Kreises, Frank-Michael Uhle. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Grüße Sie. Ja, und mit dabei einer der prominentesten Vordenker der deutschen Energiewende. Ich habe schon gesagt, durchaus auch einer der umstrittenste. Er sagt, er ist ein Kämpfer für eine 100% erneuerbare Energienvision und eckt damit auch bei Praktikern in Kommunen manchmal an. Herzlich willkommen, Volker Quaschnik von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Ja, danke für die Einladung. Gut, wenn man damit anheckt, dass man darauf drängt, das Klimaschutzgesetz einzuhalten, dann kann ich damit leben.
Ja, und wir haben heute eigentlich sogar auch noch einen vierten Gast. Er wird uns ein Best-Practice-Beispiel mitbringen, allerdings erst nach der Diskussionsrunde. Das wird Bernd Fuhrmann sein, der Bürgermeister von Bad Berleburg. Die Stadt in Westfalen nennt sich selbst Energiekommune. Und wie weit die 18.000 Einwohnerstadt mit insgesamt 23 Ortsteilen jetzt ist, werden wir dann quasi im zweiten Teil erfahren.
Ja, einfach zum Hintergrund, Bernd Fuhrmann konnte heute zeitlich nicht mit dabei sein. Wir durften ihn aber vergangene Woche auf unserem Forum Kommunal in Halberstadt kennenlernen. Da hat er übrigens auch einen sehr ausführlichen und spannenden Vortrag zum Thema gehalten. Anschließend durfte ich auf dem Podium noch mit ihm diskutieren. Den Vortrag, den haben wir übrigens mitgeschnitten. Er erscheint in Kürze auf unserer Webseite www.kommunal.de als Originalmitschnitt im Video. Gleich bei uns, wie gesagt, dann in Kurzform für den Podcast ein kurzes Interview mit ihm.
Ganz genau. Aber jetzt starten wir erstmal in unsere Diskussion. Herr Uhle, Ihre Region, also der Rhein-Hunsrück-Kreis, gilt ja mittlerweile als Vorreiter in Sachen kommunale Energiewende. Was genau machen Sie denn vor Ort, dass Ihnen dieser Ruf vorauseilt?
Also bei uns im Landkreis müssen Sie wissen, bis 1995 wurde keine Kilowattstunde Energie erzeugt, geschweige denn erneuerbar. Alles muss importiert werden. Dann kam die dezentrale Energiewende. Es waren übrigens Leute, die kamen aus der Friedensbewegung. Die haben gesagt, Kriege werden um Öl und Gas geführt. Und sie wollten ein Zeichen setzen und haben Geld zusammengetragen für den Bau des ersten Windrades. Das hat Strom für 200 Haushalte produziert. Keiner von denen, der Gründer wird, ist diese Woche 71 Jahre alt geworden. Keiner von denen hätte sich vorstellen können, dass heute 285 Windräder bei uns stehen, die bilanziell 4-mal so viel Strom erzeugen, wie der ganze Landkreis braucht. Warum ist die Akzeptanz bei uns so hoch? Warum machen die Leute dann weiter mit Nahwärmenetzen, mit Solarisierungskampagnen, mit Energiesparkampagnen? Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist die wirtschaftliche Teilhabe. Denn bei uns stehen fast alle Räder auf kommunalem Grund. Die Ortsgemeinden erhalten Pachteinnahmen dafür, fast 8 Millionen Euro. Das über 20 Jahre sind 160 Millionen Euro für kleine Orte, um die Herausforderung des demografischen Wandels zu bewältigen. Und wir haben dann darauf geachtet, dass diese Einnahmen im Ort über Förderprogramme sozialgerecht zurückgegeben werden, dass jeder im Ort teilhaben kann, egal ob arm, reich, Mieter oder Hausbesitzer. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel des Erfolgs, warum bei uns so eine hohe Akzeptanz ist, warum die Leute die Ärmel hochkrempeln und mitmachen. Und ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir bundesweit das auch hinkriegen, dass auch die Gemeinden, wenn sie nicht Besitzer von Grund und Boden sind, immer partizipieren, wenn Erzeugungsanlagen in der Nähe stehen. Der Paragraph 6 im EEG ist da ja schon mal ein guter Einstieg, aber kann wirklich nur ein Einstieg sein. Das muss systematisch weiter ausgebaut werden, dann kriegen wir auch die Akzeptanz.
Wir lernen also auf jeden Fall schon mal, Menschen folgen immer der Spur des Geldes. Einen etwas anderen Blick auf das Thema Energiewende dürfte Alexander Leseke haben. Bei Ihnen war ja vor einem Jahr beinahe der Strom ausgegangen. Also konkret hatten Sie dann informiert, dass in der Oranienburger Innenstadt und ich glaube im Stadtteil Sachsenhausen war es, keine neuen Hausanschlüsse für Wärmepumpen und keine E-Ladesäulen vor der Haustür mehr genehmigt werden. Was genau war da los? Das ging ja bundesweit durch die Presse und vor allem ist das Problem eigentlich inzwischen behoben.
Also ich muss erst mal das klarstellen, weil ganz so war es tatsächlich nicht. Also es war schon in einer sehr populären Zeitung, wurde getitelt, in Oranienburg geht der Strom aus. Hier hat zu keinem Zeitpunkt irgendeine Birne geflackert. Wir hatten zu jedem Zeitpunkt Strom, aber wir haben identifiziert, dass Stromengpässe auf uns zukommen. Und das geht um wenige Viertelstunden, also Spitzen im Jahr. Und insofern haben wir ein Problem artikuliert, was wir identifiziert haben und was wir wahrscheinlich ein bisschen früher hatten als andere aufgrund unserer Rahmenbedingungen und haben in dem Zusammenhang eine Selbstanzeige bei der Bundesnetzagentur gemacht, dass wir wirklich für einen kurzen Zeitraum, das waren 2-3 Wochen gewesen, mehr war das nicht, keine neuen Hausanschlüsse genehmigen konnten. Und tatsächlich muss ich sagen, das hat uns, also nicht, dass das ein genialer Plan gewesen ist, aber wir haben in wenigen Tagen ein Problem gelöst, was wir innerhalb von 1,5 Jahren vorher nicht lösen konnten. Das Problem war schlichtweg der Flaschenhals, und zwar nicht unser lokales Netz, das ist völlig in Ordnung, aber wir brauchten ein Umspannwerk, was an seine Grenzen gekommen ist, und es gab eine kurzfristige Lösung, die uns über die Runde erstmal hilft, nämlich, dass ein paar Leitungen umgehangen wurden. Also Teile des Umspannwerkes haben eben auch eine andere Nachbarkommune versorgt, die jetzt über andere Wege versorgt wird. Und wir haben eine mittelfristige Lösung, nämlich wir bauen gerade mit Hochdruck ein neues Umspannwerk. Und da kommen wir gerade in einem Tempo voran, wie wir es vorher nicht erhofft hatten. Wir stehen aber auch mehr unter Druck als andere Kommunen. Mhm.
Herr Quaschning, Sie fordern ja ein deutlich höheres Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Jetzt sieht man, die Kommunen stoßen häufig an vielleicht hier und da noch unerwartete Herausforderungen wie ein Umspannwerk, das schnell nachgerüstet werden muss. Auch hört man halt von den Bürgermeistern sehr oft, die Bearbeitung von Anträgen und so weiter dauert eben alles lange. Man braucht die Leute, die das Ganze machen. Gehen die Forderungen da nicht zum Teil ein bisschen an der Realität in den Kommunen vorbei? Oder würden Sie sagen, wenn man es richtig angeht, dann kann man das schon auch deutlich schneller schaffen?
Naja, wir haben es ja jetzt gesehen, wie in Brandenburg, also da werden Sachen oftmals auch aufgebauscht, ne? Also dass man dann plötzlich in Boulevardmedien hört, irgendwo die Energiewende ist gescheitert, es funktioniert alles nicht und so weiter. Und hier eignet sich eigentlich das Thema Energiewende massiv zum Stimmungsaufbau. Ne? Das haben einige Parteien ja auch besetzt, dieses Thema Windkraftanlagen der Schande, will ich da einfach mal sagen. Und dann wird einfach hier mit Stimmung versucht, dieses Tempo und auch die Bevölkerung zu spalten und auch gegeneinander aufzuspielen. Und das muss man trennen. Natürlich muss man, wenn man eine Energiewende schnell macht, auch Sachen verändern. Das ist vollkommen klar. Wir müssen Netze ausbauen. Manchmal hakt es ein bisschen. Dann muss man, finde ich irgendwie auch super, dass sie dann einfach erstmal eine pragmatische Lösung gefunden haben. Wenn man sich zusammensetzt, dann geht eigentlich in der Regel meistens viel mehr, als man entsprechend denkt. Und wir machen aber nicht die Energiewende und den Druck für die Energiewende, weil es uns irgendwie Spaß macht oder weil das irgendwie ein Hobby ist, ne? Also wir müssen ja einfach gucken. Wir haben jetzt gerade die Berichte gesehen, der deutsche Wald ist am Abnippeln, am Krepieren. Wir sehen einfach, dass wir in Deutschland Temperaturen haben, die schon über 2 Grad über das Normal hinaus sind. Wenn wir weiter so machen, dann werden wir hier einfach große Gebiete von Deutschland verlieren. Ich meine, auch in Brandenburg muss man sich ja einfach mal den Zustand des Waldes angucken und auch den Zustand der Landwirtschaft. Ich meine, das muss man in den Kommunen ja auch sehen. Wenn wir also weiterhin die Klimakrise irgendwie auf die lockere Schulter nehmen und sagen, naja, okay, die Leitung, die klappt halt nicht, dann warten wir halt nochmal 10 Jahre, dann werden uns natürlich die anderen Probleme über den Weg laufen. Und wenn man sich Deutschland anschaut, dann können wir in 10 Monaten einen LNG-Terminal bauen für Flüssiggas, wenn wir ein Problem haben. Wir können in 1,5 Jahren in Brandenburg ein ganzes Tesla-Werk aufbauen. Und dann heißt es halt immer, naja, irgendwie da müssen wir jetzt nochmal 10 Jahre warten, weil der Windpark, der ist halt ein bisschen kompliziert. Dann liegt das aber im Regel auch an den Regeln, ne? Also das heißt, wenn Deutschland will, kann Deutschland schnell sein. Und wenn Deutschland nicht will, dann haben wir über alle Verfahren und Regeln alle Zeit der Welt, sodass es am Ende vielleicht gar nicht passiert.
Verfahren auf der einen Seite und was Sie selber sagen, manches wird auch übertrieben. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen Ihre Forderung, stelle mir dann die Frage, wie was Kommunen konkret tun. Sie sagen so ein bisschen, Wasserstoff ist Teufelszeug, übertreib's mal. CCS-Technologie sind Sie auch eher kritisch und sagen eigentlich 100% Solarenergie. Wenn Kommunen nur das machen, stellen sich die Frage, ja, was mache ich denn in 3 Monaten der Dunkelflaute dann eigentlich? Also macht es Sinn für Kommunen wirklich rein auf Solarenergie zu setzen aus Ihrer Sicht?
Also rein auf erneuerbare Energien, ne? Also das ist nicht nur rein Solarenergie, sonst haben wir im Winter ein Problem. Also das würde niemand Vernünftiges fordern. Das heißt also, wir brauchen eine Kombination von Solar- und Windenergie. Einige Kommunen haben auch Biomasse oder auch Wasserkraft, in Brandenburg eher nicht, in Bayern dann halt schon. Also insofern muss man dann schauen. Das heißt, wir brauchen hier eine sinnvolle Kombination von allen Erneuerbaren. Im deutschen Mix werden es in der Summe 80% Sonne und Wind sein, weil einfach die anderen halt nicht so viel Potenziale haben. Ist auch vollkommen klar. Es wird immer gesagt, jetzt kommt der Herr Quaschning mit seinen vielen solaren Windrädern, hat ja nicht gemerkt, dass wenn nachts der Wind nicht weht, dass wir dann keinen Strom haben. Doch, das haben wir auch gemerkt. Deswegen haben wir natürlich auch schon Speicherlösungen entwickelt. Wir sehen, dass mit einer riesen Wucht momentan Batteriespeicherprojekte dann kommen. Das heißt also, da können sich die Netzbetreiber momentan gar nicht vor Anschlussbegehren retten. Das heißt, das hilft erstmal. Das löst das Problem noch nicht komplett, aber das hilft erstmal. Langfristig werden wir auch Reservekraftwerke brauchen, auch Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist, da ist ein Preisschild dran, ne? Also das heißt, viele Kommunen einige Kommunen und einige Akteure in dem Markt sagen, okay, bislang haben wir Erdgas verwendet, dann ist unsere Lösung, wir machen nichts und setzen auf Wasserstoff. Das kann man machen, wenn man bereit ist, den Bürgern die 5-fache Energiekosten aufzubürden. Und da würde ich immer sagen, daran wird die Energiewende scheitern. Die Energiewende muss bezahlbar bleiben und deswegen dürfen wir die Irrwege halt nicht machen. Und wir müssen auf die Technologien setzen, von denen wir wissen, dass wir in 20 Jahren damit klimaneutral werden können.
Herr Leseke, jetzt haben wir bei Ihnen den Punkt ganz übersprungen quasi, erstmal zu gucken, wie sieht denn die Energiewende bei Ihnen eigentlich aus? Wie organisieren Sie die in Oranienburg und was sind denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch die Bremsklötze, auf die Sie gestoßen sind?
Ich versuche es kurz zu halten, weil man ein bisschen auch den Charakter der Stadt auch erstmal verstehen muss. Also wir sind eine 50.000 Einwohnerstadt am Rande der Millionenmetropole Berlin und wir sind quasi genau an der Grenze zur Peripherie. Also auf der einen Seite haben wir sehr ländlich geprägte Ortsteile, aber auf der anderen Seite spüren wir schon auch, dass die Berliner Luft bei uns auch ankommt. So, das ist so der Rahmenbedingung. Und das heißt vor allen Dingen für Oranienburg, dass es eine Stadt ist, die sehr schnell wächst, was die Bevölkerung angeht, nämlich 2% pro Jahr, etwa 1.000 Einwohner. Das ist für so eine 50.000 Einwohnerstadt sehr viel. Wir haben auch ein enormes Wirtschaftswachstum, das belastet natürlich auch noch uns in einem guten Sinne. Also die schönen Probleme. Wir sind stolz auf diese Probleme, aber es sind halt einfach auch Herausforderungen. Unsere Infrastruktur und dazu kommen eben noch die Herausforderungen in der Energiewende, die wir uns auch stellen wollen. Und wir haben einen besonderen Fokus auf bei uns neben Windkraft und Solarenergie, die natürlich bei uns auch eine Rolle spielen, aber in erster Linie auf Geothermie tatsächlich. Und das ist regional sehr unterschiedlich. In manchen Teilen von Deutschland funktioniert das sehr gut. Und in unserer Region funktioniert das auch sehr gut, aber ist auch mit Herausforderungen verbunden. Und das ist eine gute Kombination, wenn man einerseits energieintensive Unternehmen hat, die gute Abnehmer sind oder ein Schwimmbad oder auch ein Fernwärmenetz. Und so ein Fernwärmenetz, das muss man eben, wenn man es hat, gut verknüpfen können. Und da, wo man es nicht hat, muss man es da, wo es Sinn macht, auch noch ausbauen können, sodass die Leute auf der anderen Seite, wir haben erzählt, wir haben gerade gehört, Energiewende muss auch bezahlbar sein und die Leute müssen auch, die Bürger müssen auch selbst Investitionsentscheidungen treffen, zum Beispiel mache ich eine individuelle Lösung oder kann ich darauf vertrauen, dass zu einem Zeitpunkt X, den ich möglichst genau vorhersagen kann, auch an eine Fernwärmeleitung angeschlossen werde, dann macht diese Investition überhaupt keinen Sinn oder es ist vielleicht auch noch sinnvoller, irgendwie zu reparieren. Und genau das haben wir mit einer kommunalen Wärmeplanung mit auf den Weg gebracht. Da sind wir innerhalb von Brandenburg übrigens die dritte Stadt, der das gelungen ist. Die ist auch beschlossen. Und das ist eben auch die Grundlage für, sagen wir, unsere Strategie, was die Energiewende angeht. Und wir sind uns dessen bewusst, dass wir nicht die Antwort auf alle Fragen damit gefunden haben, sondern dass das eine Strategie ist, die lebt und wo es nicht nur eine Antwort gibt, sondern ganz viele Antworten.
Neben diesem Luxusproblem Wachstumsschmerz, was Sie ja in jedem Fall auch mitmachen müssen, ist letztendlich die Bürger mitzunehmen. Wir haben eben von Herrn Uhle gehört, dort versucht man das eben tatsächlich, indem Bürger beteiligt werden. Wie halten Sie Kurs, wenn, ich sag mal, die Wärmepumpe politisch heißer diskutiert wird als die Grundsteuer? Was sagen Sie den Bürgern, wie nehmen Sie die mit?
Also es gibt Akzeptanz ist immer eine Schwierigkeit und vor allen Dingen erhöht man Akzeptanz, wenn man Dinge auch erstmal erklärt und nüchtern erklärt und auch vor allen Dingen die Angst, dass Leute sich nicht finanziell überheben und auch eine Stadt sich nicht finanziell überhebt. Es ist vielleicht nicht ganz so gut erklärbar, wenn man eine Windkraftanlage direkt neben seinem Grundstück aufgebaut haben soll. Das gibt da wird es Bürgerinitiativen geben und da kann man auch mit Anreizen arbeiten, aber das ist auch wird auch nicht immer funktionieren und funktioniert wahrscheinlich auch eher im weniger durchbesiedelten Raum als in einer Stadt wie Oranienburg. Aber man kann eben auch ganz viel erklären. Also ich habe gerade erklärt mit der mit den Fernwärmenetzen, die wir hatten mit dem Verbraucherschutz Bürgerbeteiligungsformate. Und da war die Spannung auch spürbar. Also das, was hier beschrieben wird, dass auch einzelne Parteien, einzelne Akteure auch da viele Emotionen mit reinbringen und Ängste ganz bewusst schüren, das macht natürlich auch was mit den Menschen. Aber da kann man eben auch ganz viel entkräften, wenn man eben erklärt, dass wir alle uns nicht finanziell überheben wollen, dass es eine Vielzahl von technischen Lösungen gibt, dass wir genau gucken mit verschiedenen Kompetenzen auf kaufmännischer Sicht, aus technischer Sicht und dass sich auch viel entwickelt. Was macht an welcher Stelle besonders viel Sinn oder wo verheben wir und würden wir uns auf einen, was ist vielleicht eher eine theoretische Lösung? Und da kann man auch viele Ängste nehmen. Also wir haben gemerkt, dass gerade das Gespräch, gerade auch mit dem Verbraucherschutz, ja, war eine große Hilfe bei unseren Beteiligungsformaten. Gerade wenn man die Leute alle zusammenholt und auch seine Vision erklärt, also dass man darf übrigens auch sagen, dass wir damit nicht nur, dass es nicht nur bezahlbar sein, sondern dass wir wirklich die Absicht haben, unseren Planeten lebensfähig zu halten. Manchmal hat man ja schon fast Angst davor, das zu betonen, weil man dann irgendwie in so eine ideologische Ecke gerät. Also das ist durchaus eine Motivation, die Menschen möchten auch gerne ihr Teil dazu beitragen. Es muss eben nur realistische Lösungen sein und die können sehr unterschiedlich sein. Und da kann es auch, unsere Erfahrung ist, dass dann gelingt es sehr gut, die Menschen mitzunehmen. Trotzdem, wir wollen ehrlich sein, es gibt auch Bürgerinitiativen, wenn es Menschen im Sinne von Nimbyismus, also not in my backyard, ganz persönlich betrifft, also wenn die Solaranlage direkt auf dem Nachbargrundstück entstehen soll. Das kommt auch und da muss man eben manchmal auch eine Haltung einnehmen.
Schön gesagt. Jetzt ist Oranienburg ja schon eher eine mittelgroße Stadt. Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es ja auch viele kleinere Kommunen. Wie kann denn, Herr Uhle, wie können denn kleinere Kommunen auch die Energiewende selbst gestalten? Braucht es da zentrale Steuerung, jetzt zum Beispiel vom Landkreis, oder kann das so eine kleine Kommune auch selbst schaffen?
Also kleine Kommunen, da bringe ich immer den Vergleich. Der ländliche Raum hat früher in den kleinen Kommunen die Lebensmittel angebaut für die umliegenden Städte, Großstädte. Das war die Existenzgrundlage hier bis in die 70er Jahre gewesen. Fast jeder Haushalt hatte Landwirtschaft. In der heutigen Zeit hat der ländliche Raum, die kleinen Kommunen, die Möglichkeit, die Energie für die Städte, für die umliegenden Städte anzubauen. Das ist in Brandenburg für Berlin genauso wie bei uns für den Rhein-Main-Gebiet, den Raum Koblenz-Neuwied und in dem Bereich Trier. Und wir machen das sehr gerne, die kleinen Gemeinden, weil sie die Wertschöpfung daraus haben. Und die müssen wir dann wiederum so einsetzen, dass der Ort die Herausforderung des demografischen Wandels damit bewältigen möchte. Um es auf das Thema Energie herunterzubrechen. Im ländlichen Raum, die meisten Energiekosten sind Pendlerkosten. Wir können uns mit dem ÖPNV und Radwegenetz anstrengen, wie wir wollen. Die meisten Leute haben im Haushalt 2 bis 3 PKWs, weil wir Pendlerregion sind und fahren durchschnittlich 25.000 Kilometer im Jahr. Dann große Grundstücke, große Häuser, 2.500 Liter Heizöl, es liegt kein Gasnetz in den kleinen Dörfern und 4.000 Kilowattstunden Haushaltsstrom. Und das zusammen waren im vergangenen Jahr 7.500 Euro Energiekosten, die an Kaufkraft von jedem Haushalt, von jeder Familie abgeflossen sind. In der Energiekrise waren es übrigens über 9.000 Euro. Und wer jetzt das Dach solarisiert hat, gerne auch mit Zuschüssen aus der Windpacht heraus, der Gemeinde, haben wir gerade 23 Gemeinden, die diese Förderrichtlinien haben, das solare Potenzial ausschöpft auf diesem Gebäude, die Ölheizung gegen eine Luftwärmepumpe tauscht, die auch heute Heizkörper hohe Vorlauftemperatur schafft, alles kein Problem mehr heute, und das Pendlerauto, den Verbrenner, gegen ein Elektroauto tauscht, der hat zukünftig nur noch 1.600 Euro Energiekosten. So, und wie Herr Leseke eben auch gesagt hat, die praktischen Beispiele, die sind das Wichtige. Diese gelungenen Praxisbeispiele, die heben wir auf die Plattform, und das weckt dann in der Nachbarschaft den Ehrgeiz. Die Soziologen sagen, an der sozialen Norm kratzen. Mein Nachbar macht etwas anders als ich, er macht es doch wohl nicht besser als ich. Was der kann, kann ich auch, und noch eine Schippe besser. Und das ist ein Punkt, den wir hier triggern mit diesen Förderrichtlinien, diese positiven Beispiele zeigen. Und wir sehen dann ganze Straßenzüge, wo die Nachbarschaft nachzieht. Also bundesweit ist auf jedem 10. Gebäude eine Photovoltaikanlage. Bei uns schon statistisch gesehen auf jedem 5. Und wir haben Orte mit den Förderrichtlinien, wo auf jedem 2. Haus eine Photovoltaikanlage ist und bereits in jedem 4. Haus ein Batteriespeicher. Diese Leute haben für die nächsten 20 Jahre 70% ihrer Stromrechnung ausgeputzt, und die schauen auf die Windräder, aber wissen, sie haben einen Vorteil davon. Und wir haben es auch hier bewiesen, auch diese Stammtischparolen überall, wo soll denn der ganze Strom für die Wärmepumpen und die Elektroautos herkommen? Also diese Orte, wo wir diese Solarisierung in hohem Grad vorangetrieben haben, sind die Orte mit der höchsten Zulassungszahl an Elektroautos, 8% aller zugelassenen privaten Pkw, Bundesdurchschnitt ist 2 oder 3%, und die Anzahl der Wärmepumpen haben sich verdoppelt, und dennoch wegen diesen Solarisierungskampagnen ist der Strombezug im Ort um 20% zurückgegangen. Mehr als 100.000 Kilowattstunden. Und die Überschusseinspeisung entspricht schon dem Reststrombezug aus dem Netz. Und jetzt sagen Sie natürlich Winterlücke, aber wir haben ja so viel Windräder. Windräder mal von den 2, 3 Wochen Dunkelflaute im Jahr abgesehen, wo wir dann die Gaskraftwerke zukünftig mit Wasserstoff brauchen, den Champagner, der so teuer ist. Aber in der restlichen Zeit machen Windräder im Winter doppelt so viel Strom wie im Sommer. Und wenn wir die Erzeugungskurven der hohen Ausbaugrad Photovoltaik bei uns mit der Erzeugungskurve Windkraft übereinanderlegen, dann sind wir schon fast an einer Grundlastkurve, wie man es von konventionellen Kraftwerken gekannt hat. Also das, was Herr Quaschning auch immer sagt, bei uns kann man sehen, dass es in der Praxis funktioniert.
Also Vormachen, Ehrgeiz wecken nehme ich auf jeden Fall daraus mit, Herr Quaschning. Wenn Sie von außen auf die Kommunen schauen, mit Blick auf Akzeptanz, Bürgerbeteiligung, ich frage trotzdem andersherum, weil das immer so die öffentliche Diskussion ist. Wie viel Zwang verträgt das Ganze denn? Also Wärmepumpen, Solarzwang, Windräder im Wald. Wie können aus Ihrer Sicht Kommunen die Menschen mitnehmen?
Ja, also am besten ist natürlich das Beispiel, was Herr Uhle auch erzählt hat, dass man Bürgerbeteiligung macht, dass man die Leute mitgibt. Da gibt es ja verschiedene Beispiele, die wirklich richtig gut laufen. Es gibt auch Nordrhein-Westfalen Kommunen, die Bürgerwindparks haben, wo dann da Dutzende von Windrädern stehen und gar keine Widerstände dagegen sind. Wenn die Leute einfach sehen, also ist ja immer die Frage der Wahrnehmung, ne? Wenn ich sage, jede Umdrehung, die es macht Lärm und sieht hässlich aus, oder sage, jede Umdrehung ist ein Euro, dann habe ich halt einfach einen anderen Bezug halt auch dazu. Das ist erstmal natürlich enorm wichtig. Nun müssen wir einfach schauen, dass halt bei der Energiewende, beim Klimaschutz uns langsam die Zeit ausgeht. Das heißt, und wir sind in Deutschland halt einfach enorm technologiefeindlich und auch bereit, für diese Technologiefeindlichkeit am Ende mehr Geld auszugeben. Herr Uhle hat ja auch schon gesagt, wir können finanziell von der Energiewende profitieren. Und wenn wir uns das anschauen, in Deutschland haben 4% der Haushalte im Schnitt eine Wärmepumpe, in Norwegen über 60. Ja, also, dass wir so einfach sehen, in Deutschland sind die Winter zu kalt. Wir haben also immer Ausreden, warum es nicht geht, warum wir so ein Beharrungsvermögen haben. Da sind viele Ängste einfach dabei. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also, das heißt, die Menschen haben Ängste. Diese Ängste müssen wir ihnen nehmen. Und diese Ängste, die torpedieren dann am Ende halt auch die Energiewende. Und diese Ängste werden natürlich auch von Populistinnen und Populisten, von Boulevardmedien immer wieder aufgebauscht, sodass wir dann am Ende wirklich Spaltungen in den Kommunen haben. Und das muss beendet werden, weil einfach, wir haben ein Klimaproblem, wir haben ein Problem der Abhängigkeit von Energieträgern. Ne? Also das Erdgas wird immer nach wie vor importiert. Da haben wir wirklich die Hälfte der Erdgasversorgung geht durch 3 Pipelines in der Nordsee. Ne? Also das ist ja auch kein gutes Modell, muss man einfach mal sagen, was zukunftsfähig ist. Und deswegen müssen wir einfach aufklären und sagen, wir sind in Deutschland eigentlich von Energieimporten abhängig. Ist doch viel besser, wir machen das bei uns mit heimischem Strom, mit Strom aus der Region, mit Sonne und Wind. Davon profitieren wir alle. Wir werden unabhängiger, wir werden resilienter gegen irgendwelche Eingriffe von außen und wir können auch noch Geld sparen. Und deswegen müssen wir aufklären, aber am Ende, wenn wir klimaneutral werden wollen, es gibt ja auch Gesetze, die hier in Deutschland eingehalten werden müssen. Und wenn Gesetze nicht eingehalten werden, dann muss man am Ende halt auch Regeln machen, dass das passiert. Also das heißt, man muss die Zeit nutzen zum Aufklären. Aber am Ende, wir hatten hier eine sehr unglückliche Diskussion ums Heizungsgesetz, aber am Ende werden wir Sachen vorschreiben müssen und man muss mal einfach an andere Sachen gehen. Also irgendwie in Deutschland klappt es halt nicht. Selbst in China werden mehr Elektroautos zugelassen als in Deutschland. Und wir verlieren auch die Automobilindustrie noch am Ende dadurch. Und deswegen muss man einfach auch zum Schutze, sage ich mal, unseres Wohlstands dann am Ende mal Regeln festlegen, an denen sich dann die Leute auch halten. Man kann ein paar Jahre diskutieren, aber halt nicht irgendwie 50 Jahre.
Herr Uhle, Sie kennen sich ja relativ gut damit aus, wie man die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen kann. Wir haben es ja eben schon gehört. Heißt es denn zum einen, dass bei Ihnen nicht blockiert wird? Also dass quasi nicht auch, sagen wir mal, die blockierende Bürgerbeteiligung gibt? Und zum anderen, würden Sie denn sagen, dass man die Bürger auch mitnehmen kann, wenn man eben das ein oder andere vorschreibt, wie Herr Quaschning sagt?
Ja, also bei uns kommt die hohe Akzeptanz davon, dass fast alle Windräder auf kommunalem Grund stehen, die Pachteinnahmen kommen. Und wir haben immer gesagt, wenige Privatpersonen würden die hohen Pachtzahlungen erhalten und alle würden drauf gucken, dann hätten wir Zustände wie in anderen Bundesländern in Deutschland. Wir haben immer drauf gedrungen, die Bürger vor Ort müssen immer partizipieren, auch wenn sie nicht die Gemeinde zufällig Besitzer von Grund und Boden ist. Das war dieser Paragraph 6 im EEG. Bei einem neuen Windrad macht das jetzt schon 30.000, 34.000 Euro pro Windrad und Jahr aus, die Gemeinde für solche Programme wie bei uns nutzen kann. Aber es muss darüber hinausgehen. Und leider haben wir bundeseinheitlich nicht eine Regelung, sondern wir haben einen Flickenteppich. Es gibt nach meiner Kenntnis aktuell schon 8 oder 9 Bundesländer, die kommunale Beteiligungsgesetze haben. In Rheinland-Pfalz schlummert leider auch noch der Entwurf in der Schublade. Nordrhein-Westfalen, Hessen, in Niedersachsen war ich, als das Gesetz vorgestellt wurde, Saarland, unser Nachbarland, schon seit über einem Jahr. Also es muss zwangsweise Leute, die auf die Erzeugungsanlagen draufschauen, müssen die Möglichkeit haben, günstigere Bürgerstromtarife, Direktstromlieferung für die heimische Industrie. Wenn die Arbeitsplätze dann gesichert sind, was glauben Sie, wie hoch die Akzeptanz ist? Und natürlich gab es bei uns auch Menschen, die gesagt haben, boah, die Veränderung der Landschaft hier, das ist aber wirklich heftig. Ohne die 285 Windräder in meiner Jugend, Kindheit sah es hier aber schöner aus. Aber der normale Mensch erweckt ab. Er sagt, die Landschaft hat sich verändert, aber ich habe jetzt die und die Benefits in meinem Ort. Und ich möchte auch kein Atomkraftwerk oder eine Kohlehalde hier, eine Kohleabraum bei uns neben dem Dorf haben. Und so weckt der normale Mensch ab. Und für mich, was für mich immer für die Akzeptanz spricht, sind unsere Kommunalwahlen. Also die Bürgermeister, die das hervorragend umgesetzt haben, diese Wertschöpfung sozial gerecht im Ort weiterzugeben, wurden bis zu 96% wiedergewählt bei der nächsten Wahl. Das sind schon fast kommunistische Werte. Und wir haben immer versucht, die Leute mit den positiven Beispielen zu überzeugen. Wir haben auch Nahwärmeverbünde in Orten gebaut, Neuerkirch-Kölz, wo im ganzen Ort jetzt nur noch ein oder zwei Ölheizungen sind, ohne Anschlussbenutzungszwang. Ich setze immer darauf, die Leute mit positiven Beispielen zu zeigen, Leute, es klappt, die E-Mobilität für Pendler im ländlichen Raum ist alltagstauglich. Ich fahre selber seit 7,5 Jahren schon Renault Zoe. Mit eigenem Solarstrom könnt ihr für 1,50 Euro 100 Kilometer fahren. Das ist 10% von dem, was ihr an die Tankstelle bringt, der Kosten. Also mit diesen positiven Botschaften die Leute mitzuholen. Aber ich gebe Professor Quaschning natürlich recht, ab einem gewissen Punkt brauchen wir auch Ordnungsrecht. Wir hatten ja auch mal einen CDU-Kreisvorsitzenden, Klaus Töpfer, ist leider letztes Jahr gestorben. Und Klaus Töpfer hat immer zu mir gesagt, ohne das Ordnungsrecht, was er in den 80er eingesetzt hat, hätte kein Industriebetrieb Entschwefelungsanlagen eingebaut und anderes. Also ab einem gewissen Punkt braucht man selbstverständlich auch Ordnungsrecht. Aber wir versuchen, die Leute mit den positiven Praxisbeispielen zu motivieren. Was mein Nachbar geschafft hat, kann ich auch. Ich habe 3/4 weniger Energiekosten, wenn ich alle 3 Sektoren dekarbonisiert habe. Bin im Sauseschritt CO2-neutral geworden bei Strom, Wärme, Mobilität. Also wir arbeiten am liebsten mit diesen positiven Botschaften.
Herr Lesicke hat gerade schon sehr gelächelt. Er steht nämlich bald vor der Wiederwahl. Jetzt wissen Sie, wie Sie wieder gewählt werden können. Ich habe aber an alle drei noch eine Abschlussfrage. Ganz konkret, stellen Sie sich vor, Sie treffen morgen unseren Bundeskanzler Friedrich Merz, hätten 10 Minuten Zeit. Was wäre an alle drei nacheinander die Frage, was wäre der erste Satz zum Thema kommunale Energiewende, den Sie ihm unbedingt mitgeben würden? Ich beginne mal, bitteschön, bei Herrn Quaschning.
Ja. Ich würde Herrn Merz an das Klimaschutzgesetz erinnern und ihn auffordern, dann die Kommunen so zu unterstützen, dass sie auch aus eigener Kraft in den nächsten 20 Jahren klimaneutral werden müssen. Ansonsten muss ja der Bund das ausputzen, weil das ja ein Bundesgesetz ist, das hier auch die Klimaneutralität verpflichtet. Und das Verfassungsgericht wird da auch noch ein Wort mitspielen. Und am Ende geht's in den Kommunen. Das heißt, man muss die Kommunen ermächtigen, das auch wirklich durchzuführen. Einige Kommunen brauchen Unterstützung und die würde ich dann von Herrn Merz auch einfordern.
Ich bin allerdings sehr gespannt, wie Sie das schaffen, in einen Satz zu bringen. Das probieren wir jetzt bei Herrn Uhle entsprechend auch mal. Was wäre der wichtigste Satz zum Thema kommunale Energiewende, die Sie dem Kanzler sofort mitgeben würden?
Ich würde Herrn Merz sagen, dass dezentrale Energieerzeugung und regionale Wertschöpfung 2 Seiten der gleichen Medaille sind. Wir haben zu jedem Projekt bei uns den Wertschöpfungsteil ausgerechnet, wenn wir es den politischen Gremien vorgelegt haben. Wie viel Geld bleibt in der Region, was vorher für Öl- und Gasimporte abgeflossen ist? Wie viele Arbeitsplätze wurden dadurch geschaffen? Und so haben wir bis heute alle wesentlichen Beschlüsse der letzten 20 Jahre fast mit einstimmigen politischen Beschlüssen. Alle Parteien können sich dahinter versammeln, weil es Bewahrung der Schöpfung, regionale Wertschöpfung von rechts bis links. Welche Partei will dagegen sein?
Auch das eher ein Schachtelsatz. Jetzt vom Politiker zu Politiker. Herr Lesicke, Ihr erster Satz an den Bundeskanzler zum
Thema. Ich mache es auch nicht besser. Ich gebe es gleich vorweg. Also ein paar Stichpunkte noch mit auf den Weg. Also wir reden ganz viel über überbordende Bürokratie. Es ist jedem bewusst, dass wir da ein Problem haben, aber also ich sehe noch nicht, dass es wirklich viel, viel besser wird. Und da müssen wir mit mehr Ernsthaftigkeit rangehen. Also zum Beispiel, was Fördermittel angeht oder was die Bebauungspläne angeht, das behindert uns enorm. Ich wünsche mir auch eine Erneuerung, was das Bergbaurecht angeht, in Bezug auf Geothermie ein Spezialthema zugegebenermaßen, ist aber etwas, was uns massiv bremst. Und was uns auch ein großes Problem ist, ich könnte es weiter fortsetzen, die Gasnetze. wie der Umgang mit den Gasnetzen ist aus unserer Sicht überhaupt nicht geklärt und der bringt so viele Unsicherheiten, mit Planungsunsicherheiten, mit denen wir nur schwer umgehen könnten. Und das sind Probleme, die wir ganz konkret und zeitnah lösen müssen. Und das schaffen wir auch nicht auf kommunaler Ebene.
Lieber Friedrich Merz, unsere kommunalen Praktiker brauchen mehr als 10 Minuten Zeit bei Ihnen. Ganz herzlichen Dank für die heutige Diskussion. 3 Perspektiven, ein Thema und jede Menge Zündstoff für die kommunale Praxis. Wie habe ich doch anfangs gesagt, Energiewende passiert irgendwo zwischen List und Oberstdorf. Ich habe nachgeguckt, das sind etwas mehr als 1000 Kilometer Luftlinie. Also eine politische Energiewende, die dann dazwischen liegen soll, die braucht definitiv mehr als nur Rückenwind von Nord nach Süd. Und wir haben in diesen 3 Teilen auf jeden Fall gelernt, die Energiewende wird nicht in den Ministerien gewonnen, auch wenn der Bundeskanzler einige Informationen mal mitnehmen sollte. Sie wird am Ende gewonnen in den Rathäusern und in den Bauausschüssen.
Ganz genau. Damit ganz, ganz herzlichen Dank an alle Mitdiskutierenden heute. Und wie angekündigt, geht es jetzt noch in das Gespräch mit dem Bürgermeister von Bad Berleburg. Aber schon jetzt der Hinweis, wenn Ihnen die Folge bis hierher gefallen hat, abonnieren, teilen, weitersagen gerne.
Danke und tschüss. Und jetzt schon dranbleiben beim Bürgermeistergespräch aus Bad Berleburg. Ja, und wir haben ihn schon angekündigt, Bernd Fuhrmann, der Bürgermeister von Bad Berleburg. Eine Energiekommune. Das, Herr Fuhrmann, war eigentlich der Auslöser dafür, dass Sie sich auf den Weg zur Energiekommune gemacht haben. War das eine Vision oder schlichte Notwendigkeit?
Ja, am Anfang stand gewissermaßen bei uns, nachdem wir schon Nachhaltigkeitskommune geworden sind, der Klimanotstand, der uns eingeholt hat. Denn der Borkenkäferbefall hat tatsächlich den Großteil unseres Waldes dahingerafft, entstanden nicht durch den Borkenkäfer, sondern durch Hitze, durch die Trockenheit, die wir in der Region hatten, die dazu geführt hat, dass die Bäume sich nicht mehr wehren konnten und insofern wir eine kahle Landschaft erhalten haben. Und wir haben uns insofern 2019 mit einem einheitlichen Beschluss in unserem Rat den Klimanotstand ausgerufen und an der Stelle auch für uns festgestellt, dass das nicht nur eine Geste sein soll und kann, sondern wir wollten das Thema ganz konkret mit einem Handlungsprogramm hinterlegen und Taten für unser Klima sprechen lassen. Unsere kommunale Wärmeplanung haben wir beispielsweise jetzt abgeschlossen gerade, um ein wichtiges Planungsinstrument zu haben. Und wir erstellen gerade ein Klimaanpassungskonzept. Also wir sind sozusagen auf einem langen Weg und haben für uns dabei festgestellt, dass wir mit der Energiekommune natürlich nochmal früher einen Rückenwind bekommen haben. Klimaschutz ist für uns etwas, das uns alle angeht. Wir müssen einfach Verantwortung übernehmen, schon aus unserer Nachhaltigkeitsstrategie heraus, die ja eng verknüpft ist mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.
Jetzt gibt es bei Energiewendeprojekten oder auch Klimaschutzprojekten ja meistens auch Gegenwind. Wo es bei Ihnen jetzt so, wie Sie sagen, sehr konkrete Anlässe gegeben hat, sich auf diesen Weg zu machen, hat das was geändert oder haben Sie auch politisch, finanziell oder gesellschaftlich Gegenwind bekommen am Anfang?
Wenn Sie sich anschauen, wie die Satellitenbilder ausgesehen haben, wie extreme Hitze in den dahingerafften Wäldern entstanden ist und was das für Auswirkungen und Konsequenzen hat beim Mikroklima bei uns, dann war die Erkenntnis in dieser Region sehr klar. Diese Region hat lange Jahre, lange Jahrzehnte, lange Jahrhunderte eigentlich mit und von dem Wald gelebt und insofern ist das etwas, was bei den Menschen sehr klar angekommen war. Und das ist von allen auch verstanden worden. Und da ist auch ein Bewusstsein entstanden, dass wir daran etwas ändern müssen, fernab von politischen Strategiediskussionen. Sondern wir müssen da anpacken, wir müssen etwas tun an der Stelle. Aber klar ist auch, wir müssen die Menschen immer wieder mitnehmen. Es ist etwas, was an Überzeugungsarbeit zu leisten ist, Woche für Woche. Und die Menschen müssen verstehen und auch mitbekommen, dass sie etwas davon haben.
Und trotzdem müssen wir mal über harte Zahlen sprechen, weil viele Kommunen einfach immer wieder vor den Kosten zurückschrecken. Was hat Bad Berleburg die Energiewende bisher an Personal, an Zeit und an Geld gekostet?
Ja, zur Wahrheit gehört tatsächlich, dass der Personalaufwand natürlich nicht unerheblich ist. Das war uns allen auch schon vorher klar. Aber wir wollten das, Politik wollte das weil wir uns verantwortlich dafür fühlen, die Basis für eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Und dann mal etwas, das wir nicht in zusätzlichen Personalaufwand definiert haben, sondern wir haben es add-on sozusagen mitgemacht. Also wir haben sehr viel Zeit daran investiert, aber im Rahmen unserer bestehenden Ressourcen, die wir haben. Und deswegen kann ich Ihnen das nicht in Heller und Pfennig oder Euro und Cent umrechnen, sondern es ist Mehraufwand insgesamt gewesen. Und dann Strich hat sich der Aufwand aus unserer Sicht absolut gelohnt.
Weil Sie so gerne über Heller und Pfennig reden, würde ich vielleicht nochmal auf die andere Seite gucken. Auf der einen Seite ist eben dieser große Aufwand, den man am Anfang betreiben muss für die erneuerbare Energie, aber im besten Fall spart man ja hinterher ein und macht, wenn es geht, vielleicht sogar ein Plus. Wie sieht das denn bei Ihnen wirtschaftlich aus?
Also wenn ich an der Stelle über die Zahlen rede, würde ich gerne erstmal über eine andere Zahl reden, die mir, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Denn natürlich haben wir da zuvorderst erstmal jetzt in den Bereich Windenergieplanung investiert. Und ich finde einfach, es ist einfach wichtig, deutlich zu machen, es gibt ja immer diese Diskussion, sozusagen, jetzt wird Wald vernichtet und wie sieht das denn überhaupt in der CO2-Bilanz aus und was ergibt sich daraus? Wir haben das für uns mal so ungefähr hochgerechnet, dass man mit ungefähr 29 Windenergieanlagen sparen wir ungefähr 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Und das entspricht gerade zufälligerweise dem Fußabdruck unserer Stadt insgesamt, also mit ihren 18.000 Einwohnern. Wenn Sie jetzt zu den finanziellen Erlösen quasi kommen, das ist ja sozusagen der zweite Teil, dann ist es uns als Politik wichtig gewesen, zunächst erstmal alle mitzunehmen. Das heißt, auch diese sogenannten Bürgerenergieanlagen, die es gibt, haben auch als Genossenschaftsmodell immer das Grundmodell, dass die Menschen erstmal Geld übrig haben müssen, um Geld zu investieren. Das kann durchaus nicht jeder in unserer Stadt. Und deswegen haben wir es geschafft, eine Vereinbarung mit den Projektierern zu treffen, wo wir sozusagen angelehnt an den Paragraphen 6 EEG zusätzliche Zahlungen erhalten, also neben diesen berühmten 0,2 Cent, die dazu führen, dass wir am Ende des Tages jedem Haushalt ab 2028 der Ökostrom bezieht. Das ist die einzige Voraussetzung. Das muss einmal nachgewiesen werden. Erhält pro Kopf pro Jahr 60 Euro von uns. Das ist etwas, was konkret ankommt. Ich habe eben gesagt 2028. Entschuldigung, da schütten wir aus, was die Stiftung betrifft, das ist der zweite Aspekt. Der erste Aspekt ist schon ab 2027. Das heißt, wir haben die Vereinbarung so getroffen, dass jeder Bürger in dieser Stadt diese 60 Euro von uns erstattet bekommt, aus diesen Erlösen heraus, unabhängig von der Frage, ob er überhaupt so viel Energie verbraucht, weil es geht ja darum, auch Energie zu sparen, sondern es geht darum, dass wir sagen, auch derjenige, der dann investiert in ein Null-Energie-Haus, der möglicherweise Photovoltaikanlage auf dem Dach zusätzlich hat, etc. pp., alle bekommen diese 60 Euro. Das ist das sicherlich neuartig an dem Modell. Unabhängig von dem Stromlieferanten, einzige Voraussetzung, zertifizierter Ökostrom.
Man merkt, Sie sind ein absoluter Überzeugungstäter. Sind Sie jetzt eigentlich auch noch, wenn Sie über bürokratische Hürden sprechen und gleich hinterher die Frage, wenn Sie jetzt Bundeswirtschaftsminister wären, nennen Sie mal drei Sofortmaßnahmen, was Sie sofort machen würden, um die Energiewende vor Ort zu beschleunigen. Sie dürfen einmal jetzt Wirtschaftsminister spielen.
Ja, also einerseits, was wir brauchen sicherlich in Deutschland, ist einfach klare gesetzliche Rahmenbedingungen bei der Steuerung. Und zwar durch die Kommunen. Momentan wird über uns hinweg gesteuert. Klare Rahmenregelungen müssten aus meiner Sicht der Fall sein. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für dezentrale Speicherung von Energie. Ich glaube, auf Dauer, wir müssen uns nicht Gedanken machen über diese Großanlagen, die derzeit entstehen am Rande von Leitungsnetzen, wo nur es darum geht, Geld mitzuverdienen. Das sind ja eigentlich alles nur wirtschaftliche Modelle, wo es darum geht, Strom zu günstigen Preisen sozusagen einzulagern und zu teuren Preisen dann zu verkaufen. Ja, das sind so wieder die Modelle aus ganz Europa, die wir da erleben, sondern es geht genau umgekehrt darum, es netzverträglich zu machen, das heißt im Grunde genommen Energie vor Ort zu speichern, um es zu gebrauchen in den Zeiten, wo zu wenig Energie da ist, um sich Energie autark machen zu können. Da braucht man mehr Autonomie. Das wäre die Forderung, die wir an der Stelle haben. aus meiner Sicht kann die Energiewende nur dann gelingen, wenn wir den Energiewechsel hinbekommen. Also hier braucht es klare Aussagen. Also das wären so, die Dinge zu benennen, erstmal diejenigen, die ich dort aufzählen würde. Es kann doch nicht sein, dass wir sozusagen Energie raustragen müssen, aber die Unternehmen, die wir hier vor Ort haben, also wenn wir dann über Sektorenkopplung nachdenken, dann muss ich auch die mit den Unternehmen vor Ort ja schauen, dass ich klarkomme, dann macht es mehr Sinn, meines Erachtens die Energie direkt einzuspeisen. Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, dann wäre natürlich der Weg, dass wir an die nationale Wasserstoffleitung drankommen, weil wir haben die Zusage bei uns über ein skandinavisches Unternehmen, dass hier eine Wasserstoffproduktionsanlage im größeren Maße entstehen soll, weil es wird darum gehen, dass die Windkraftanlagen sich vor Ort auch drehen, dann, wenn das Netz es nicht macht. Das heißt, wir wollen in den Zeiten, wo sozusagen das Netz es nicht abnimmt, die Wasserstoffproduktionsanlage nutzen, um Energie zu speichern.
Okay, ich würde sagen, dann ist es unsere Aufgabe, Christian, dass wir diese Forderungen ans Wirtschaftsministerium weitergeben.
Katharina Reichel wird sofort angerufen, gar keine Frage.
Perfekt. Und dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Fuhrmann, für die spannenden Einblicke. Und wir gucken weiter auf Bad Berleburg.
Ganz herzlichen Dank, Bernd Fuhrmann, für diese Ausführung. Ja, wir gehen in eine ganz kleine Sommerpause. Uns gibt es wieder am 3. September. Sie wissen, immer erster Mittwoch im Monat, aber ausnahmsweise mal nicht im August, weil Sie haben auch mal das Recht auf Ferien. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Neues Thema, neue Gäste, 3. September. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie hören.
Neue Impressionen gibt's nicht nur jeden Monat hier im Podcast. Live sehen wir uns am 27. und 28. August in Göttingen.
Dann steigt nämlich wieder die Messe Kommunal mit 140 Ausstellern aus 39 Branchen und rund 2500 Besuchern. Einer davon sind garantiert Sie, oder?
Wir freuen uns, Sie wieder persönlich zu treffen auf dem Klassentreffen in Norddeutschland am 27. und 28. August. Die Karten sind kostenlos. Anmelden jetzt unter www.messe-kommunal.de.
Nochmal zum Mitschreiben www.messe-kommunal.de. Es ist Klassentreffen und ich bin mir sicher, das ist was für Sie.
Hallo Göttingen, wir sehen uns.
Bis bald.